Sportfrei zu einem neuen Monatsthema. Im Dezember rede ich über die Problematik von Sport und Medien. Was macht die Öffentlichkeit mit Persönlichkeiten? Welchen Einfluss haben Medien? Wo liegen Potenziale für den Sport? Dazu habe ich mir für die erste Folge Matthias Dersch eingeladen. Matthias ist beim Kicker Sportredakteur und begleitet zum Beispiel Borussia Dortmund seit fast 20 Jahren beruflich und den Fußball noch viel länger. Außerdem ist er einer der Hosts des Kicker Meets the Zone Podcasts, worüber wir natürlich auch sprechen. Ich habe mit Matthias über die Faszination Sport gesprochen, welchen Arbeitsethos er hat, was das mit Omi zu tun hat und wann seiner Meinung nach Grenzen überschritten werden. Freut euch auf eine kurzweilige Podcast-Folge aus dem sportjournalistischen Maschinenraum mit Tiefgang und dem Blick für Menschlichkeit. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Matthias, guten Morgen. Gleich direkt erste Frage von uns. Was war die bisher für dich persönlichste Geschichte eines Fußballers, die du erfahren hast in deiner Redaktionskarriere oder Journalistenkarriere?
Oh, das ist ja mal ein Kaltstart. Guten Morgen. muss ich mal überlegen. Also ich grundsätzlich halte ich so, dass ich keine Freundschaften schließe mit Leuten, über die ich schreibe. Ich glaube, es ist relativ wichtig, da eine gewisse Distanz zu wahren. Trotzdem hat man natürlich mit dem einen oder anderen, den man dann mal länger kennt, auch mal persönliche Überschneidungen. Man trifft sich vielleicht auch mal im privaten Raum zufällig, weil die Kinder vielleicht den gleichen Sport machen oder so, hatte ich schon öfter den Fall. Persönlichste Geschichte. Naja, das geht dann schon in den familiären Bereich rein. Weiß ich gar nicht, ob man das hier erzählen kann. Was man erzählen kann, ist sicherlich so den Lebensweg und die Entwicklung von Neven Subotic würde mir da jetzt einfallen. Ich weiß nicht, ob euch da draußen der Name was sagt. Der war lange Jahre Profi bei Borussia Dortmund. Die Eltern sind vor dem Krieg geflohen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Mussten dann auch in der Kindheit von Neven ein paar Mal umziehen und er hat sich irgendwie durchgebissen, war dann irgendwann in den USA, hat da mit Fußball angefangen, kam zurück nach Deutschland, hat dann mit Dortmund deutsche Meisterschaften gewonnen und irgendwann eine Kehrtwende in seinem Leben eingelegt, dass dann teure Autos, teure Klamotten eigentlich gar nicht mehr so wichtig waren und der baut jetzt heutzutage Brunnen in Afrika mit seiner Stiftung. Und da habe ich ganz zu Beginn, als er diese Reisen das erste Mal gemacht hat, dann nach Afrika selber auch, um dabei zu sein, so ein bisschen ihm geholfen, sage ich mal, das so in Tagebuchform aufzuschreiben. Und da hat man natürlich dann schon persönliche Einblicke gekriegt. Das hat mich damals doch sehr bewegt, dann auch so seinen Weg zu verfolgen, seine charakterliche Entwicklung dann in der Zeit. Das, glaube ich, würde hier ganz gut dann in die Rubrik reinpassen.
Ja, danke, dass du dich auf den Kaltstart eingelassen hast. Sorry auch nochmal von meiner Seite, bin ein kleines bisschen erkältet. Und gleichzeitig ist es echt eine super schöne Geschichte, die ja auch wieder zeigt, wie persönlich ihr auch dran seid an Menschen, an Sportler, an Menschen des öffentlichen Lebens. Und zweitens auch, wenn du gerade sagst von Neven Subotic, also wir haben auch quasi die Verbindung zu Dortmund haben wir quasi auch gemeinsam, zumindest emotional gesehen. Kenne ich natürlich auch so ein bisschen diesen Weg, den er dort eingeschlagen hat. Und er zeigt ja auch damit, dass es vielleicht Dinge gibt, die wichtiger sind als diese ganze Öffentlichkeit und dass er diese mit der Neven Subotic Stiftung auch diese finanziellen Möglichkeiten, die er hat, für sowas einsetzt. Begleitet man sowas einfacher als vielleicht, ich sag mal so Klatsch- und Tratsch-Geschichten oder hast du vielleicht auch selber irgendwie so mal überlegt, mehr davon zu machen, Reportagen etc. Gibt ja doch auch Möglichkeiten, die ihr journalistisch habt, um so diese persönlichen Geschichten, diese Wachstumsgeschichten, nenne ich es jetzt auch mal, vielleicht ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, als nur dieses Schein des Profifußballs.
Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich beim Kicker arbeite und Klatsch und Tratsch da nicht so im Kurs steht. Da gibt es dann schon andere Medien. Wir haben klar den Schwerpunkt auf dem Sport, aber klar auch auf den Menschen insofern, als dass wir beispielsweise durch Interviews natürlich schon immer versuchen, da auch in die Tiefe reinzukommen bei dem Gegenüber, mit ihnen dann auch mal über Themen zu sprechen, die jetzt über das klassische Fußballspezifische hinausgehen, sage ich mal. Also nicht nur Fachfragen, sondern natürlich kannst du auch in den persönlich-privaten Bereich gehen. Immer natürlich abhängig davon, inwieweit sich das Gegenüber dann auch öffnen möchte. Das ist natürlich immer der springende Punkt. Und viele Fußballprofis in dieser Branche, die natürlich einfach extrem groß ist, extrem aufgeladen, wo ganz viele Leute hinschauen, wo auch immer nach Fehlern gesucht wird, die scheuen natürlich auch so ein bisschen davor, dann oft zu tiefe Einblicke zu geben, gerade wenn es dann in so Themenfelder geht, persönliche Entwicklung, vielleicht auch ja persönliche Fehler, die man mal begangen hat. Da bin ich ganz froh, dass ich ja bei uns auch den Kicker Meets the Zone Podcast hoste und wir da immer mal wieder Gäste haben, die sich dann wirklich auch eine Stunde Zeit nehmen, auch mal länger, wo man dann auch mal wirklich in die Tiefe gehen kann, was die Gespräche angeht. Und da geht es dann eben nicht nur um Fußball, ne? Da geht es dann zum Beispiel um Stiftungsarbeit, darum, wovon träumst du eigentlich, wenn die Karriere mal irgendwann vorbei ist? Was ist so dein Ziel? Das ist dann ja auch ganz unterschiedlich, ne? Da will ja längst nicht jeder Trainer oder Manager werden, sondern der ein oder andere ist vielleicht dann auch ganz froh, wenn er aus der Öffentlichkeit wieder rausgeht. Der träumt dann davon, einen Café irgendwo zu eröffnen oder was hatte ich schon, eine Hundepension, habe ich schon gehört und so. Also ganz, ganz viele verschiedene Facetten, die man da kennenlernt. Man merkt dann einfach auch nochmal, dass man natürlich auch Fußballprofis nicht über einen Kamm scheren kann und dass das natürlich auch Menschen sind mit ganz menschlichen Bedürfnissen, die jenseits der Scheinwerfer liegen, die natürlich bei Fußballern immer da sind.
Jetzt, also auch als du die Zusage zu unserem Podcast gegeben hast, habe ich natürlich auch nochmal gleich dran gedacht, Mensch, ihr habt ja euren eigenen Podcast, habt den auch immer mal wieder gehört und finde ja auch per se, dass Podcast so ein Medium ist, wo man ein kleines bisschen in die Tiefe gehen kann. Fällt dir auch noch ein anderes Medium ein aktuell, wo das recht einfach ist, oder ist schon Podcast das Medium, wo man, naja, einfach auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann? Wie denkst du dazu?
Ja, ich glaube, Podcast ist der einfachste Weg, weil die Hürde mittlerweile so niedrig ist. Man kann gefühlt ganz leicht einen Podcast aufnehmen. Man braucht dann nicht mehr riesengroßes Equipment dazu. Das geht zügig. Man kann das recht schnell hochladen. Das ist schon, was den Einstieg angeht, sehr niederschwellig. Und damit, glaube ich, für viele Leute auch eine gute Option, wenn ich jetzt so in meinen Hobbybereich reinschaue, Fotografie, auch ein bisschen Videografie. Bewegtbild ist schon wieder was ganz anderes. Das ist schon wieder sehr viel aufwendiger. Du musst viel mehr planen, da dann wirklich auch solche Formate auf die Beine zu stellen, ist schwierig. Ich bin natürlich nach wie vor beim klassischen Print-Interview auch. Wir haben beim Kicker ja auch zweimal wöchentlich noch die Ausgabe ganz klassisch am Kino, am Kiosk oder im Briefkasten. Und ich glaube schon, dass man auch in schriftlicher Form da in die Tiefe gehen kann. Aber was so die Umfänge angeht und auch so die Zwischentöne, wie reagiert das Gegenüber auf die Frage? Macht er eine lange Pause? Wie ist seine Stimmfarbe? Sowas kann man natürlich in einem Podcast alles eins zu eins ungefiltert abbilden und ist, glaube ich, dadurch auch für viele sehr attraktiv. Nicht nur für die Hörer oder User in dem Fall, sondern eben auch für die Person, die gerade vor dem Mikro sitzt und dadurch natürlich auch mal eine Möglichkeit hat, sich nochmal ganz anders auszudrücken als jetzt, ich sag mal, bei einem 3-Minuten-Field-Interview direkt nach dem Spiel zum Beispiel.
Ja, absolut. Vielleicht ein kleiner Insight von dir. Wie sehr sind eure Podcast-Sachen geskriptet, beziehungsweise vielleicht auch Themen und Interviews dann auch, wie sagt man dazu, geschönt oder vielleicht nochmal gecuttet, dass gewisse Themen nicht in die Öffentlichkeit kommen?
Na, grundsätzlich führt man natürlich Vorgespräche mit den Interviewpartnern. Mhm. Man macht sich Gedanken darüber, welche Fragen stellt man. Und dann geht man in das Gespräch rein und das ist eine Aufzeichnung, wir sind kein Live-Podcast. Das heißt, da kann natürlich immer mal jemand sagen, oh, jetzt habe ich mich verhaspelt bei der Antwort, ich würde gerne nochmal neu anfangen. Ganz, ganz selten sagt auch hinterher mal einer, boah, da war jetzt so, da habe ich zwei, drei Sachen gesagt, die möchte ich vielleicht lieber nicht. Dann nehmen wir die raus. Aber grundsätzlich, ich würde jetzt mal sagen, in vielleicht 98% der Fällen werden da eigentlich bei uns nur Verhaspler oder sowas rausgeschnitten. Ansonsten sagen die Interviewgäste dann auch, ich habe es ja gesagt, ich saß ja vor dem Mikrofon und habe mich ja selber dazu entschieden und dementsprechend wird das auch gesendet. Und das ist dann irgendwo auch das Schöne, ne? Da ist bei einem Print-Interview in der Regel ja schon noch die eine oder andere Korrekturschleife mittlerweile mehr drin.
Okay. Unser Monatsthema ist ja so Sport und Medien. Und mein ursprünglicher Gedanke, als wir drüber gesprochen haben, auch in dem Vorab-Call, war ja, dass ich das auch sehr spannend finden würde, mal die Perspektive zu wechseln. Ne? Also Sport ist ja nun mittlerweile, und du bist zwar jetzt in der Champions League mit Dortmund und DFB-Berichterstattung zum Beispiel, aber teilweise, wenn man ja wirklich guckt, bis in die Landesligen etc., ist ja alles öffentlich oder kann man halt schon die Dinge verfolgen und die Trainer werden danach interviewt, weil halt die Kleinen dieses Niveau und dieses Gefühl von den ganz Großen irgendwie haben wollen. Wie siehst denn du das ganze Thema? Also denkst du, dass es uns ein bisschen auch schadet im Sport, dass so viel Öffentlichkeit öffentlich ist und dass da auch, naja, Angriffsfläche damit ja selber produziert wird? Oder denkst du, das ist alles noch im Rahmen? Es fehlt vielleicht einfach so ein kleines bisschen auch Kompetenz in diesen professionell, semi-professionellen Zwischenbereich vielleicht auch, ne, so.
Ja, ich glaube, man muss schon feststellen, dass der Fußball natürlich heutzutage auch Unterhaltung ist und dementsprechend auch manchmal die Mechanismen greifen, die jetzt bei Unterhaltungsformaten greifen. Ne? Also sei es jetzt irgendeine Home-Story, wo dann, sag ich mal, der Inhalt relativ flach bleibt vielleicht, aber man einen Einblick in das Wohnzimmer kriegt oder sowas. Solche Formate werden wahrscheinlich immer funktionieren, weil die Leute natürlich auch ja so ein bisschen mal Einblicke haben wollen in diese Welt, die ja doch dann, obwohl sie so öffentlich ist, obwohl es da so viele Kameras rund um den Fußballplatz gibt, wo so viele Spieler interviewt werden, immer noch so ein Stück ein Mysterium bleibt, weil wie die dann wirklich leben und wie sich das so anfühlt, das kriegt man dann eben doch nicht so häufig raus. Und du hast es gesagt, das verlagert sich natürlich alles nach unten. Bis in die Kreisklasse werden dann manchmal da Field-Interviews geführt und so. Das ist dann natürlich schon ein bisschen Brimborium. Die Leute fühlen sich dann vielleicht auch gerne ein Stück wichtiger. Aber es macht ja auch Spaß. Das interessiert die Leute. Die Fußballberichterstattung nimmt wahnsinnig viel Raum ein und das würde sie nicht tun, wenn nicht so viele Leute sich dafür interessieren würden. Was man natürlich kritisch sehen kann, ist, dass dadurch immer auch so ein Stück weit die Leistung aus anderen Sportarten so ein bisschen unter den Tisch fallen und da vielleicht nicht so das Augenmerk drauf liegt, obwohl da natürlich auch total spannende Leute rumlaufen, ganz spannende Geschichten zu erzählen sind. Ich bin froh, dass es da auch Formate gibt. Auch wir beim Kicker haben da ab und an Formate, die in die Richtung gehen, aber sind natürlich primär ein Fußballmagazin. Aber klar, da denke ich mir dann auch, die Leute, die andere Sportarten betreiben, die nicht so im Fokus stehen, die finanziell auch nicht so ausgestattet sind, die haben nochmal einen ganz, ganz anderen Arbeitsethos teilweise. Die fangen viel früher an mit ihrem Tag, dann trainieren die früh morgens, gehen in die Uni, studieren, machen irgendwie vielleicht noch einen Job, trainieren dann abends wieder und bringen trotzdem Topleistungen und gewinnen vielleicht Medaillen bei Olympischen Spielen. Also wirklich die absolute Krönung. Und da, glaube ich, könnte man schon noch mehr machen und die Leute eben auch noch ein Stück mehr belohnen für das, was sie da tun.
Jetzt hast du schon gesagt, der Kicker hat natürlich die Wurzeln im Fußball und trotzdem ist die Palette recht groß, was ihr alles berichtet. Hast du noch irgendwie eine Ambition oder hast du noch ein persönliches Gefühl zu einer anderen Sportart außer Fußball oder bist du tatsächlich so 100% im Fußball verhaftet?
Persönlich durch meinen Lebensweg schon, weil ich selber als Kind auch Fußball gespielt habe und dann relativ schnell so während des Studiums, ich hatte mal so eine Fußballpause so von 4-5 Jahren vielleicht so zwischen 17, 22 so die Phase, da hat mich Fußball nicht so interessiert oder generell Sport auch nicht so, da war ich mehr so in Richtung Politik, auch ein bisschen Popkultur unterwegs und dann habe ich durch ein Praktikum den Weg zurück quasi zum Fußball gefunden, bin dann auch direkt im Fußballjournalismus hängen geblieben. Aber deshalb begleitet mich der Fußball seit, ja, weiß ich nicht, ich 4 bin und mit Pausen dann bis heute. Ich bin jetzt 41, also schon eine Weile. Und habe aber familiär bedingt auch die Leichtathletik immer auf dem Schirm. Das ist so eher der Sport, aus dem meine Frau dann kommt. Guck da dann immer mal wieder hin und finde, dass da auch wahnsinnig beeindruckende Leute rumlaufen, die ja wirklich Beachtliches leisten. Auch wenn es vielleicht dann nicht immer in Deutschland die olympische Goldmedaille ist, sondern dann vielleicht mal nur ein 5. Platz, nur sage ich jetzt ganz bewusst in Anführungszeichen, denn auch das ist absolut Spitzenklasse. Das ist auch manchmal was, was dann so in der Gesamtbetrachtung hinten rüberfällt, wenn dann Bilanzen gezogen werden. Ja, also da würde ich von daher sagen, am ehesten dann noch die Leichtathletik. Wobei, du, wenn Sport im Fernsehen läuft, dann schalte ich eigentlich auch immer gerne ein.
Ja, das ist ganz gut, dass du das jetzt sagst, so nur der 5. Platz. Ich meine, klar, in einer Mannschaftssportart, am Ende zählt irgendwie immer nur der Gewinner, aber gerade so, wenn man diese Einzelsportarten mal ja, sich betrachtet, dann hast du natürlich viel, viel mehr Leute, die dort überhaupt dran teilnehmen. Gerade Leichtathletik sagst du ja auch gerade. Also wenn, wie viele Nationen da einfach auch selbst in so einem Weltcup unterwegs sind und teilweise ihn beherrschen oder ihn halt auch mit prägen. Aber ja, wie Leistung halt super individuell ist. Und gerade wir in Deutschland, die ja auch so eine Leichtathletik-Vergangenheit haben oder eine Tradition haben und jetzt doch auch immer mal wieder das Thema hochkommt, für den Aufwand, den wir betreiben, für die Mittel, die wir dort vielleicht zur Verfügung stellen, kommt da recht wenig rum aktuell. Wie denkst du vielleicht persönlich dazu? Mal jetzt einfach Leichtathletik als Beispiel genommen, kann man da über eine Berichterstattung auch ein bisschen mehr dafür tun, dass vielleicht Kinder da ein bisschen mehr eher Leichtathletik machen oder halt, wie es vielleicht auch in gerade kleineren Nationen, ich habe mal eine Zeit lang in Norwegen gelebt, da ist ja dieses bipolare oder also diese mehr sportive Ausbildung gang und gäbe. Und gerade Leichtathletik eignet sich ja perfekt für eine multisportive Ausbildung, weil es halt Basics auch mit schult und mitgibt. Wie denkst du vielleicht da, wenn man einfach guckt, was könnte man in der Medienlandschaft auch ein bisschen verändern, dass man so diese Leistungen und vielleicht auch die Popularität oder Sichtbarkeit für gewisse andere Sportarten erhöht?
Ja, ich würde sagen, zum einen schafft man das über Gesichter, über Persönlichkeiten, über die Geschichten, die diese Leute zu erzählen haben. Das wäre dann so der Unterhaltungsaspekt, wo die Leute, die Kinder dann in dem Fall sagen, wow, cool, die finde ich super, das ist mein Vorbild, der würde ich gerne nacheifern. Oder hey, der ist aber richtig cool drauf, der studiert jetzt in den USA, da habe ich auch Bock drauf und er hat es durch die Leichtathletik geschafft, das könnte auch mein Weg sein. Ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, da gibt es auch immer mal wieder Formate und vor allem haben die Sportler durch Social Media jetzt natürlich selber ein Stück weit den Schlüssel auch in der Hand, da sich in Szene zu setzen. Ich glaube, da muss vielleicht auch auf der Seite manchmal noch so das Umdenken stattfinden, dass man da eben ja mittlerweile viel mehr Möglichkeiten hat, die man dann aber eben auch nutzen muss. Das passt nicht zu jedem, glaube ich. Das muss man auch so ehrlich eingestehen. Da kann nicht jeder sich einfach vor die Kamera stellen und tolle Formate machen. Manche fühlen sich da einfach nicht wohl. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, da muss auch niemand einen Zwang verspüren. Aber wenn man da Bock drauf hat, hat man natürlich die Möglichkeit, damit Öffentlichkeit zu erzielen. Ich glaube, die Öffentlichkeit, auch die Medien sind auch dankbar für solche Typen, greifen das dann gerne auf. Da sehe ich schon eine Chance. Und na klar, in der Gesamtbetrachtung, wenn wir jetzt über Leistung sprechen, darüber, wie Leistung bewertet wird, finde ich, muss zum einen die Frage erlaubt sein, stehen Aufwand und Ertrag in einem Verhältnis, passt das? Oder ist es nicht komisch, dass ein so großes Land wie Deutschland dann in der Spitze so wenig Athleten hat? Das finde ich, ist die eine Diskussion, die eher über Strukturen geht, über die Art und Weise, wie gefördert wird, was man vielleicht in der Trainingslehre noch verbessern kann, etc. pp. Und dann finde ich, hast du die individuelle Ebene. Und da finde ich, ist dann vielleicht auch noch Luft nach oben auf Medienseite. Wie beurteilt man das jetzt, wenn jemand dann eben Fünfter, Siebter oder Achter wird, der aber vielleicht dann bei dem olympischen Wettkampf seine Bestleistung aufgestellt hat? Und ich finde, es ist immer ein Unterschied, wenn du mit einer Vorleistung zu so einem Event kommst und zu einem großen Wettbewerb kommst und vielleicht zwei Wochen vorher noch beim letzten Wettkampf vorher die Leistung erbracht hast und dann beim finalen Wettkampf der Saison quasi die Leistung nicht bringt, dann finde ich, ist Kritik schon angebracht. Da muss man auch fragen, woran hat es gelegen in dem Fall, diese Standardfrage. Weiß nicht, ob du den Clip kennst, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen?
Klar, ja.
Also ein Evergreen, die Frage finde ich dann berechtigt. Aber wenn jemand bei einer WM, bei einer EM, auch bei einer Deutschen Meisterschaft oder bei Olympischen Spielen an seine persönliche Bestleistung rankommt, die vielleicht übertrifft und dann am Ende trotzdem Fünfter, Siebter und nicht Erster wird, dann würde ich sagen, ist das trotzdem etwas, was man lobend hervorheben muss und wo man dann eben nicht, ja, aber ist halt eben keine Medaille geworden. Ja, also da finde ich, sind so zwei Ebenen da, die muss man sauber trennen und dann kann man, glaube ich, zum einen kritisch berichten und zum anderen aber trotzdem auch Lust auf die Sportart machen.
Finde ich gut, dass du das auch nochmal ansprichst, dieses es geht beides, ne? Also ich finde auch manchmal, ja, spricht man einfach irgendwie so in der Gesellschaft oder nimmt vielleicht in der Gesellschaft so dieses Thema wahr, dass es nur die Leistung zählt und dass es natürlich auch ein gesellschaftliches Thema ist. Und gleichzeitig habe ich jetzt zumindest diesen Ethos oder diese Interpretation von Medien, dass sie auch Gesellschaft mitprägen können und vielleicht verändern ist jetzt ein großes Wort, aber zumindest irgendwo ihren Beitrag leisten dürfen, vielleicht Dinge auch mal anders zu machen. Ja, wenn man nämlich, natürlich gibt es auch da so einen Spruch, wer immer nur das macht, was er schon kann, bleibt da, wo er schon ist. Das ist auch so einen, den ich bei uns im Coaching benutze. Mhm. Gelegentlich, wenn sich da jemand wehrt, zu neuen Ideen oder Perspektiven. Und deswegen vielleicht auch die Frage, wo denkst du, wo siehst du da vielleicht persönlich auch Potenziale, dass man Dinge einfach auch nochmal anders machen kann in der Medienarbeit? Weil du hast auch einen wichtigen Punkt gesagt, der mich so in meiner Überlegung überhaupt auf das Thema zu kommen. Nicht jeder ist ein Typ für diese Öffentlichkeit. Nicht jeder ist der Typ, der vielleicht diese extrovertierten Züge hat. Ja, und ihn dann auch noch in so ein Setting zu pressen, wo er genau das machen muss, obwohl er vielleicht eigentlich viel mehr Sportler sein möchte. Das kann natürlich dann kontraproduktiv sein. Und das zu vermeiden, wäre natürlich auch ein Ziel. Menschen, Athleten, Sportlerinnen und Sportler, in so ein Format zu packen, wo sie halt trotzdem irgendwie sich wohlfühlen. Ja,
ja, also wenn du mich nach Potenzialen fragst, glaube ich, auf Medienseite, wir fordern immer Typen ein und starke Charaktere. Und wenn dann aber jemand mal aus der Reihe tanzt, sage ich mal, vielleicht sich mit einer Aussage ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat, vielleicht auch eine Spur drüber war, so umgangssprachlich, dann ist die Kritik auch schnell da und dann wird jemand direkt irgendwie als arrogant dargestellt oder was ist denn mit dem los? Das ist dann so ein Reflex, der dann gleich auch wieder einsetzt und wo ich dann das Gefühl habe, das ist in Deutschland vielleicht auch nochmal ausgeprägter. Ich mag immer so Verallgemeinerungen nicht, aber ich finde, es gibt so ein paar Beispiele in Deutschland, wo man das schon sieht. Boris Becker ist vielleicht ein populäres Beispiel, Jan Ullrich, die absoluten Topsportler, die Deutschland hatte in den letzten Jahrzehnten. Wenn die dann fallen, dann ist immer so ein Stück weit Häme zu spüren, so Genugtuung, dass da jemand wieder von seinem Sockel runterkommt. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und weiß auch nicht, wo das genau herkommt und vor allem, was die Leute daraus dann für sich persönlich ziehen. Also das ist dann so ein Neidfaktor, glaube ich, da ist ihm, und ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht nachvollziehen und deshalb bin ich auch fischig, glaube ich, auch so ein bisschen im Trüben, was die Bewertung dieses Vorgangs angeht, aber ich beobachte das doch das eine und das andere Mal und wundere mich dann immer. Und das hat natürlich dann aber auch zur Folge, dass die Sportler sehr genau oder Personen der Öffentlichkeit generell sehr genau überlegen, was sie überhaupt noch teilen, wie echt sie sein wollen. Und ich glaube, nur wer wirklich echt ist und sich nicht verstellt, sei es jetzt auf dem Sportplatz vor der Kamera, im Beruf allgemein, der kann ja auch nur seine absolute Höchstleistung abrufen. Und ich glaube, da müssen wir als Medien, auch das wäre eine Verallgemeinerung, denn auch da gibt es solche und solche Kollegen und Medien auch, schon darauf achten, glaube ich, dass man das auch zulässt. Und dann in der Bewertung nicht bei denen strenger wird, die sich vielleicht etwas weiter vorwagen, die vielleicht etwas echter sind, die vielleicht etwas anders sind als andere und nicht in das Schema passen. Und das wäre so ein Punkt. Und der andere Punkt, ganz kurz noch, finde ich, sind so Gesamtbewertungen. Wenn man jetzt Sportlerin XY beendet ihre Karriere und dann zieht man irgendwie einen Schlussstrich drunter als Medium und schaut dann drauf, was hat sie denn erreicht oder was hat er erreicht und sagt dann, ja, er hat zu wenig aus seinen Mitteln gemacht. So, ich finde, das ist immer so ein Pauschalurteil, das uns eigentlich nicht zusteht als Medien, weil wir nicht komplett reinblicken können in das Leben. Wir wissen nicht, was war da. Ist vielleicht jemand krank geworden, kurz vor einem wichtigen Wettkampf? War der Kopf vielleicht gerade da? Manche Athleten teilen das, aber ganz viele teilen das auch nicht. Müssen sie auch nicht, weil das ist der privateste, intimste Bereich. Und dann hinterher mit dem Blick von außen reinzugehen und zu sagen, ja, aber das war jetzt ein bisschen wenig, was da aus dem Talent rausgeholt wird. Das finde ich immer schwierig, weil da sind so viele Faktoren, die im Laufe einer Karriere eine Rolle spielen, dass so, ja, solche Blitzurteile, die sind nicht angebracht, finde ich.
Ja, auf jeden Fall schön, dass du das nochmal so auch zusammenfasst und darstellst. Und jetzt vielleicht nochmal konkret meine Frage, welche Möglichkeiten hättest du denn überhaupt? Oder mal hypothetisch gefragt, du wärst Chefredakteur oder hättest deine neue, würdest vielleicht ein neues Format, eine neue Zeitung, einen neuen ein neues Unternehmen gründen, wie würdest du es vielleicht anders machen, dass wir sagen, Mensch, konkret, vielleicht mit der RDLG, denk doch mal darüber nach, oder vielleicht gibt es so einen Ehrenkodex, oder was sind so deine Gedanken, dass man es vielleicht wirklich auch mal praktisch tun kann?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass wir tatsächlich beim Kicker schon viel dafür tun, ohne dass ich uns jetzt selber auf die Schulter klopfen möchte, aber ich glaube, dass wir nicht so diese ganz allgemeinen Reflexe, die häufiger mal einsetzen, dass wir denen dann immer direkt, dass wir da quasi mitmachen, draufspringen. Ich glaube, wir können schon mit ein bisschen mehr Ruhe noch auf die Sachen blicken, dadurch auch ein bisschen tiefer gehend noch analysieren. Da ist nicht so die Hatz da, dass man jetzt immer sofort dann rauskommen muss mit irgendetwas. Aber klar, es geht immer mehr und ich würde wirklich sagen, Zeit, Ruhe, Geduld, Gewissenhaftigkeit, das sind so Aspekte, die man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass die eine Rolle spielen in der Bewertung von Sachen, im Anfertigen von Texten, im Anfertigen von Podcasts, um dem Menschen, mit dem man da spricht, auch gerecht zu werden. Das heißt nicht, dass man dann das Gegenüber nie kritisieren darf oder nie einen Fußballer kritisieren darf, nie einen Trainer kritisieren darf oder einen Speerwerfer oder eine Basketballerin oder wen auch immer. Das muss schon auch immer, die Möglichkeit muss immer da sein, aber es muss eben sachlich sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das darf nicht in die persönliche Ebene abrutschen, weil jemand vielleicht unsympathisch ist oder ähnliches. Und da nicht bei uns, da sehe ich die Tendenz nicht, aber so grundsätzlich gerade so in den sozialen Medien, wo ja mittlerweile dann auch ganz viele Sportinfluencer rumlaufen, Transferinfluencer oder Vlogger oder ähnliches, die natürlich dann oft auch sehr schnell eine große Öffentlichkeit erreichen, weil sie eben vielleicht ein bisschen frecher sind als andere. Da werden meines Erachtens auch manchmal noch Grenzen überschritten. Das ist vielleicht auch ein Stück weit normal, weil es noch alles relativ junge Formate, junge Entwicklungen sind. Aber ich glaube, da muss man sich immer selbst hinterfragen. Es gibt so einen Leitsatz, den habe ich mir mal irgendwann, der ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich sage jetzt mal, wenn ich schreibe, dann überlege ich immer, wie würde meine Oma das finden, wenn jemand das über mich schreibt? Und ich glaube, meine Oma ist jetzt schon ein paar Jahre verstorben, hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn mich jemand sachlich kritisiert hätte wegen irgendwas. Wenn ich irgendwie einen offensichtlichen Fehler begangen hätte und den hätte jemand benannt, ja gut, ne? So, was soll man das leugnen? Das ist dann halt so. Aber wenn es dann wirklich in den persönlichen, verletzenden Bereich reingeht, ich glaube, das ist dann immer der Punkt, wo bei jedem Journalisten so im Kopf dann eine Schranke runtergehen muss und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil dann geht es in den persönlichen Bereich und verlässt die Sachebene.
Du hast jetzt auch schon gesagt, meine neue Formate, es geht alles recht schnell. Und als eine Idee, wie du arbeiten würdest, ist Zeit sorgsam, Sorghaftigkeit, und mein Gedanke ist dann immer, und gerade Social Media ist ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, dass dieser ganze Aufwand, der ja auch betrieben wird, in vielleicht so einem 5-Sekunden-Clip, nirgendwo irgendwie transparent dargestellt wird. Und Transparenz ist, glaube ich, so auch das beste Prinzip dahinter, um vielleicht Dinge aufzuklären oder richtig darzustellen, wie es vielleicht ist, also am nächsten vielleicht an der Wahrheit dran, ja, ist.
Da kann ich kurze Anekdote erzählen, weil wir hatten mal was Neues ausprobiert jetzt, also neu für uns dann in dem Fall bei der Club-WM im vergangenen Sommer. Da war ich in den USA, Borussia Dortmund da begleitet. Und wir hatten dann vorher gesagt, wir machen mal so eine Art Reporter-Tagebuch und filmen mal quasi alles, was so abseits von dem läuft, was man ohnehin sieht. Also abseits der Spiele, die dann übertragen werden, abseits der Aufsage, die ich mache oder der Podcast, und haben dann einfach mal gezeigt, okay, was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? Und natürlich mache ich dann auch so normale Sachen wie essen oder schlafen oder vielleicht auch mal eine Stunde in die Mall oder in den Walmart gehen. Da habe ich echt richtig gutes Feedback drauf bekommen. Also ich war so ein bisschen unsicher vorher, wie das dann beim klassischen Kicker-Publikum ankommt. Aber da kamen dann doch einige Zuschriften, die dann so meinen, ja, voll cool mal zu sehen, wie das so abläuft, weil das natürlich schon ein Punkt ist, den sich viele dann auch gar nicht so vorstellen können, weil natürlich, sag mal, mein Job dann gerade mit den vielen Reisen auch nicht so mit jedem Bürojob zu vergleichen ist. Es ist schon ein großes Privileg, was ich da genieße. Ich habe auch eine große Freiheit in dem, was ich tue. Und da die Leute dann mal so ein Stück weit mitzunehmen, auch wie arbeiten Medien dann eigentlich in dem Fall, ist, glaube ich, ebenso wichtig wie der Einblick dann in das Leben der Sportler. Also auch da finde ich das immer super, wenn man da mal so einen Einblick kriegt, wie läuft eigentlich so ein Tag ab, wann fängt der an, Was man ab und zu ja immer sieht, ist, ich habe jetzt gerade wieder die Anti-Doping-Agentur angerufen, ich musste jetzt zum Doping-Test, ich saß aber gerade im Kino und musste dann schnell raus. Solche Insights, weil das sieht man da draußen in der Regel halt nicht, aber es verschafft natürlich schon Verständnis auch für die täglichen Kämpfe, die man da auch auszufechten hat. Man ist dann eben immer ein Stück weit fremdgesteuert, sei es jetzt durch die Strukturen des Sports, aber eben natürlich auch dadurch, dass man gerne besser werden möchte und dass man sich komplett dem unterordnet, was man da gerade macht, nämlich dem Sport und welche Kompromisse man da auch eingeht. Also da ist, glaube ich, tatsächlich noch eine Menge Potenzial da.
Ja, mega, danke fürs Teilen, für diese Geschichte, und ich habe auch tatsächlich bei Olympia schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, um dabei zu sein, und es ist auf jeden Fall immer romantischer dargestellt von denen, die nicht da waren, als die Leute, die das wirklich mal von innen gesehen haben.
Und gleichzeitig vielleicht,
ja, ganz genau, und hat lange Tage. Und gleichzeitig würde ich gerne meinen Gedanken nochmal festzurren und dir nochmal kommunizieren. Was hältst du davon, wenn man einfach auch so ein bisschen die Recherchezeit kommuniziert in den Artikel, in dem Video und Co., um damit auch einfach wieder einen Beleg zu bekommen, Mensch, wie intensiv ist da eigentlich überhaupt recherchiert worden? Weil das ist ja diese große Unbekannte, wie du schon gesagt hast, wenn man nur die eine Perspektive erstmal sieht, ja, die man als Konsument vorgesetzt bekommt.
Ja, ist ein spannender Gedanke, habe ich ehrlicherweise noch nie mir selber Gedanken drüber gemacht. Das muss ich jetzt mal kurz einen Moment drauf rumkauen. Ja. Ich frage mich, wie man das darstellen könnte. Also ich fände es, glaube ich, ein bisschen komisch. Es gibt ja manchmal bei Digitaltexten, dass dann so eine Lesezeit angegeben wird, ne? Wie lange man braucht, wenn man den Text jetzt liest. Und ganz viele Leute sehen dann da, oh, es dauert 8 Minuten, die habe ich jetzt nicht. Ich gehe raus aus dem Text, auch wenn er mich interessiert. Das finde ich immer, das befremdet mich immer eher, diese Lesezeit. Wenn man da jetzt auch noch eine Recherchezeit dabei hätte, glaube ich, wäre das auch schwierig abzubilden, ne? Weil es einfach ja auch ein sehr komplexes Thema ist. Manchmal sind ja, weiß ich nicht, 5 bis 10 Kollegen irgendwie an einer Geschichte dran, und der eine hat dann vielleicht aber nur einen Telefonanruf, den er mal macht, der andere wälzt irgendwie Stunden, tagelang Akten. Schwierig. Ich glaube, was helfen könnte, gerade bei so, ich sag mal, größeren Texten, das macht keinen Sinn, glaube ich, bei jedem Text, den man schreibt, das dann offen zu legen. Aber wenn man jetzt wirklich mal eine große Reportage macht, lass uns mal irgendwie ins Blaue was erfinden. Wie bereitet sich Bobfahrerin XY auf die Olympischen Winterspiele vor und macht wirklich so eine monatelange Begleitung vielleicht des Prozesses, besucht die ganz oft, redet ganz oft mit der. Dann dazu, zu der eigentlichen Geschichte, die dann erscheint, sei es jetzt digital oder klassisch im Print, dann vielleicht noch ein Videoformat, ein Podcastformat dazu zu machen, wo man so in den Maschinenraum blickt und diesen ganzen Prozess vielleicht ein Stück weit begleitet, Revue passieren lässt. Vereinzelt, glaube ich, gibt es das auch bei so größeren Storytelling-Podcasts, habe ich das schon mal 1-2 Mal mitbekommen, dass sowas passiert, und auch so Begleitdokus dann zu größeren Stücken. Das finde ich immer spannend. Ich sehe das natürlich dann immer auch aus der beruflichen Perspektive, weil man natürlich dann überlegt, okay, wie machen die Kollegen das, was kann man sich da abschauen? Aber ich glaube, dass da auch immer ein Mehrwert für den User oder den Leser dann dahinter steckt, weil man natürlich dann auch ein Stück weit noch besser die Leute kennenlernt, die diesen Text geschrieben haben oder dieses Format entwickelt haben und umgesetzt haben, und vielleicht dann auch noch mal ein Stück weit mehr Verständnis für ihre Sichtweisen aufbringt und dadurch dann, ja, vielleicht grundsätzlich das Stück dann noch mal in der größeren Tiefe versteht. Also ich, ja, spannender Gedanke auf jeden Fall.
Ich gebe dir einfach so mit.
Ja,
ja, das gerne an mich denken, wenn er vielleicht mal wieder hochkommt und ein bisschen konkreter wird. Matthias, erstmal vielen Dank für die ganzen Insights und vielleicht auch zu den letzten Satz, den du gerade gesagt hast. Deine Anekdote von der Club-WM zeigt ja auch, dass man vielleicht auch daran Interesse hat, wie er arbeitet und was da eigentlich passiert. Lass mich nochmal mit einer letzten Frage enden. Und wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, was Sport für dich bedeutet, beziehungsweise warum du auch im Sport gelandet bist, vielleicht hast du nochmal so einen letzten Satz, was vielleicht für dich persönlich das Besondere am Sport ist und warum du genau richtig bist in deinem beruflichen Leben, mit Sport sich irgendwie tagtäglich da auseinanderzusetzen.
Ja, ich glaube, weil Sport Begeisterung schafft, das ist vielleicht das Prägnanteste, was ich dazu sagen kann. Diese Woche haben wir es wieder gesehen, in der Fußball-WM-Qualifikation gab es die Iren, die irgendwie in der 5. Minute der Nachspielzeit noch das 3-2 gegen Ungarn gemacht haben, und dann damit die Playoffs sich gesichert haben. Was das ausgelöst hat, dieses eine Tor, was kein schönes Tor war, aber es war eben ein wichtiges, wie da wirklich in Irland dann ja quasi überall die Hände in die Höhe gereckt wurden, laut gejubelt wurde. Das Gleiche gab es jetzt bei Schottland irgendwie 2 Tage später. Wir können uns, glaube ich, hier in Deutschland noch an die EM im vergangenen Jahr erinnern, wo ja auch vorher eine große Skepsis da war und da ging es los und irgendwie waren alle mit Freude dabei, haben mitgefiebert. Der Saxophonist, ich habe den Namen leider vergessen, hat irgendwie überall Tausende von Leuten auf einmal auf die Plätze gezogen. Da finde ich, in solchen Momenten merkt man immer die verbindende Kraft des Sports, die ja aus der Freude entsteht und aus der Begeisterung. Und ich habe natürlich auch als Reporter mal harte Tage, mal schwere Tage, mal Tage, an denen ich vielleicht mit dem hadere, was ich da gerade so mache, weil es vielleicht nicht die größte Freude macht. Und dann rufe ich mir aber immer in Erinnerung, dass das, was ich da gerade mache, ja etwas ist, wo ganz viele Leute von träumen, weil sie einfach diesen Sport so toll finden und so gerne da so nah dran wären, wie wir das sind. Und diese Begeisterung dann auch ein Stück weit zu transportieren, nicht kritikfrei, logischerweise. Man muss schon immer dann als Journalist auch den Finger mal in die Wunde legen, wenn es Gründe dafür gibt. Aber trotzdem sich immer zu im Hinterkopf zu behalten, das ist etwas, was Freude macht, was die Leute vielleicht auch mal aus ihrem schweren Alltag rauszieht. Und das dann entsprechend zu vermitteln, nicht immer nur die ganz große Schwere zu haben, die muss bei manchen Themen sein, ohne Frage. Aber ich glaube, die Mischung muss stimmen. Und ja, das ist letztlich das Spannungsfeld, in dem ich mich da bewege und was mir seit, ja, jetzt fast 20 Jahren extrem viel Freude bereitet. Und wo ich auch nicht absehen kann, dass das irgendwann mal nachlässt. Weil ich glaube, der Sport, selbst wenn ich dann irgendwann mal in Rente gehe, der wird immer eine Rolle spielen. Ich werde immer ins Stadion gehen, vielleicht nicht immer zu Fußball, sondern auch mal zu anderen Sportarten, was ich auch jetzt gerne mache. Ich war zum Beispiel dann auch im Rahmen dieser US-Tour dann 2-mal beim Baseball. Fand die Stimmung da auch überragend gut. In Deutschland versteht das irgendwie kaum jemand, wenn ich davon erzähle, weil mit Baseball immer stundenlange langweilige Spiele verbunden werden. Aber dieser Vibe, der da herrscht, ist einfach echt cool und irgendwie inspirierend. Und ja, das ist Sport, glaube ich, allgemein. Durch die Leistungen, die da erbracht werden, durch die Opfer, die da auch gebracht werden von den Athletinnen und Athleten, und dann eben durch die Freude, die das dann auch auslösen kann bei den Leuten, die dann nur zuschauen und nicht mitmachen.
Sehr gut, vielen Dank. In dem Sinne, deine letzten Worte für unseren Podcast?
Ah, vielen Dank, hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, weil es einfach auch eine Perspektive ist, die ich im Alltag so sonst nicht habe, die Fragen, mit denen du mich hier konfrontiert hast. Und das hat gut getan hier am Mittwochmorgen. Und vielen Dank dafür. Und ich werde mit Sicherheit auch in die weiteren Folgen jetzt mal reinhören.
Sehr gut, sportfrei.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up to date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer extra Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.